Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück zur Spurensuche mit Alexander Wittlings. Heute ist ausnahmsweise nicht Johanna, sondern meine Kollegin Veronika Königer an meiner Seite. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Wer heutzutage im Internet unterwegs ist oder auch einfach nur ein Telefon besitzt, sieht sich immer mehr mit Betrugsmaschen konfrontiert. Enkeltrickbetrüger, falsche Polizeibeamte oder gefälschte Konzerttickets sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Eine besonders perfide und skrupellose Betrugsmasche nutzt aber eine der tiefsten menschlichen Emotionen aus, nämlich Einsamkeit. Beim sogenannten Love-Scamming spielen Internetbekanntschaften ihren Opfern die große Liebe vor, um sie Stück für Stück finanziell ausbluten zu lassen.
Das Problem für die Ermittler: viele Betroffene wollen den Betrug nicht anzeigen, weil sie sich schämen oder immer noch an die wahre Liebe glauben. Wie die Betrüger vorgehen, welches System dahinter steckt und wie schwer die Aufklärung dieser Fälle teilweise ist, darüber reden wir heute mit zwei Gästen des Polizeipräsidiums Trier. Die Opferschutzbeauftragte Marie Effenberger und Kriminaloberkommissar Lukas Tatar. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Sie beschäftigen sich schon seit Jahren mit Betrugsfällen in der Region Trier, unter anderem auch mit Love-Scamming. Wie groß ist das Problem denn bei uns?
Ja, also da kann ich tatsächlich ein bisschen was aus der Praxis berichten. Ich bin jetzt ein paar Jahre tätig gewesen im Bereich der Bandenkriminalität in der Kriminaldirektion in Trier. Und da haben wir uns vorwiegend mit überregional tätigen Tätergruppierungen beschäftigt. Natürlich haben diese Tätergruppierungen hier auch Straftaten im Bereich des Polizeipräsidiums Trier begangen. Und so sind wir dann, gerade wenn wir im Bereich Eigentumskriminalität auch Betrugsdelikte sind, da denke ich an falsche Polizeibeamte beispielsweise, aber dann auch mal hier tätig gewesen im Bereich Love-Scam. Wenn wir uns die Betrugstaten in Gänze anschauen, kann ich mich gerne auf die PKS aus dem letzten Jahr berufen, also die polizeiliche Kriminalstatistik. Da haben wir im Bereich des PP Trier 4.412 Fälle in der Gesamtheit an Vermögensdelikten, ne? Das heißt Betrugsdelikte gesamt. Die sind aber nochmal untergliedert in verschiedene andere Betrugsdelikte. Da wird unterschieden zum Beispiel in den Leistungskreditbetrug oder andere Arten von Betrugsdelikten. Und der Roman-Scam im Speziellen, über den wir uns hier heute unterhalten, der wird nicht spezifiziert ausgewiesen. Das heißt, der läuft unter Betrug sonstiger. Und dementsprechend fällt es uns relativ schwierig, da immer einen Überblick über die Phänomenlage zu haben. Ein weiteres Phänomen, was da relativ häufig mit einhergeht, sind Geldwäschedelikte. Auch da haben wir relativ wenige Fälle. Ich gehe davon aus, dass es sich hier um eine relativ hohe Dunkelziffer handelt.
Und welche Maschen haben die Täter, um ihre Opfer auszunutzen? Wie läuft so ein Love-Scam normalerweise ab?
Also normalerweise läuft das Ganze so, dass die Geschädigten zumeist gezielt über Facebook oder andere soziale Netzwerke in irgendeiner Form kontaktiert werden. Also wir beobachten schon, dass es vermehrt Facebook sind oder eben ja soziale Netzwerke, die jetzt bei der jungen Zielgruppe nicht mehr so ganz angesagt sind. Da schauen die Täter schon ein bisschen gezielter danach und dann werden die potenziellen Opfer angeschrieben. Da wird relativ schnell eine Beziehung aufgebaut zu den späteren Opfern. Die Masche ist dabei sehr häufig gleichlautend, nämlich sie geben sich selber als Militärangehörige aus, als Generäle, als ranghohe Manager in großen Firmen. Also meistens klingt das ein Stück weit wie der große Glücksgriff. Und dann wird sehr, sehr schnell auf die persönliche Ebene geswitcht. Es folgen sehr, sehr schnell erste Liebesbekundungen. Dann werden Bilder geschickt. Diese Bilder, meistens sind die aus einem einfachen Identitätsdiebstahl erlangt worden. Also werden vorher Recherchen durchgeführt von den Tätern. Da werden Models gesucht, beispielsweise aus dem amerikanischen Raum, die jetzt hier nicht so bekannt sind. Und dann werden diese Persönlichkeiten dazu genutzt, gerade wenn man auch Videos hat von den Personen, um eine falsche Identität aufzubauen gegenüber dem Opfer. Und dann geht das relativ schnell los, dass das Opfer sich dem Täter dann auch ein Stück weit verbunden fühlt. Die Kommunikation findet häufig hier im Bereich dann auch auf Deutsch statt. Ja, und dann haben wir relativ schnell so ein gewisses Vertrauensverhältnis, was durch die Täter massivst ausgenutzt wird. Das kann unter Umständen Monate bis Jahre dauern, bis es zu einer allerersten Geldforderung kommt. Also man denkt bei täglichem Kontakt, boah, das läuft hier gerade richtig gut. Und dann haben wir erst nach Monaten oder Jahren festgestellt in den Chats später, dass die Täter das erste Mal eine Geldforderung gestellt haben. Was bei den Maschen auch immer wieder zu beobachten ist, dass regelmäßig Treffen stattfinden sollen zwischen den Tätern oder dem vermeintlichen Scammer und dem Opfer. Das heißt, häufig werden Anreisen nach Deutschland versprochen. Und dann kommt es aufgrund verschiedenster Umstände, die sehr, sehr vielfältig sind, kommt es dann dazu, dass diese Treffen nicht stattfinden können. Vorher muss das Opfer aber immer wieder mal Geld bezahlen, beispielsweise für Zollgebühren, um das Flugticket zu bezahlen. Das geht dann erstmal so mit relativ verhältnismäßig kleinen Geldbeträgen los. Ja, und dann werden diese Forderungen zunehmend intensiver und zunehmend massiver. Sie werden dann auch versuchen, das Opfer unter Druck zu setzen. Was wir auch öfter beobachtet haben, sind Militärangehörige, die ihren Lohn in ihrem jeweiligen Dienstgebiet, in dem sie gerade wohl sind, laut der Masche beispielsweise dann in Gold ausgezahlt bekommen. Und dieses Gold soll dann, bevor man dann hier nach Deutschland kommt, schon mal vorab in Deutschland in Sicherheit gebracht werden. Und dann fallen dafür auch wieder Zollgebühren an und die Opfer müssen dann die Zollgebühren bezahlen. Das sind Dinge, die definitiv sehr, sehr häufig aufgetreten sind.
Also Sie haben gerade schon gesagt, die Täter sind viel auf Facebook unterwegs. Sind denn auch Dating-Plattformen betroffen?
In Einzelfällen sind sicherlich auch Dating-Plattformen betroffen. Ich konkret in meinem Ermittlungskomplex, den ich bearbeitet habe, da hat sich das Ganze ausschließlich auf Facebook abgespielt. Aber es ist so bundesweit immer wieder feststellbar, dass es auch in Dating-Plattformen der Fall ist. Vereinzelt auch sicherlich mal auf Instagram, das will ich gar nicht ausschließen in Gänze. Aber es verlagert sich schon im Schwerpunktbereich auf Facebook.
Und wenn die Täter dann nach Geld fragen, wenn es wirklich dann ums Eingemachte geht, wie läuft das ab? Wie sind da die Zahlungsmethoden?
Es ist relativ vielfältig, würde ich sagen. In meinem konkreten Verfahren ist es so, dass die Täter irgendwann eine Notlage vortäuschen. In den allermeisten Fällen, also ich habe ein Ermittlungsverfahren bearbeitet, Mai bis September 2022, da war es in den meisten Fällen so, dass eine Notlage vorgetäuscht worden ist und dann sollte das Geld auf ein Konto überwiesen werden. Also relativ einfach, relativ simpel, wurde einfach eine IBAN mitgeteilt und eine Notlage vorgetäuscht, dann will das Opfer natürlich helfen und der vermeintlichen Liebesbeziehung da aus der Patsche helfen. Und dann findet eine Überweisung auf so ein Gegenkonto statt, auf eine IBAN. Diese IBAN ist aber einem Geldwäscher in der Regel zugehörig, der hier in unserem Bereich sitzt und nichts anderes tut, als diverse Bankkonten zu eröffnen und ein Geldwäschenetzwerk aufzubauen. Und über diese Konten wird das Geld dann weiter in verschiedenen Absatzwegen dahin geführt, wo es letzten Endes landen soll, nämlich bei den eigentlichen Schreiberlingen.
Das heißt, das sind jetzt nicht Einzeltäter, die dahinter stecken, sondern eher organisierte Banden?
Ganz genau. Also in den seltensten Fällen haben wir in unseren Ermittlungen jetzt irgendeinen Hinweis darauf gehabt, dass das ein Einzeltäter ist, der da agiert. Sicherlich sind es einzelne Personen, die mit den Opfern selbst schreiben, aber die Gesamtorganisation dieser Betrugsmasche, die ist definitiv organisierten Banden zuzurechnen. Wir sind hier konkret auf sogenannte Confraternities gestoßen in unseren Ermittlungen. Das heißt, Bruderschaften mit Sitz in Nigeria, in Afrika, die sich diesen Zweig Roman Scam als Geschäftszweig eröffnet haben. Also für die ist das neben anderen illegalen Aktivitäten ein riesiger Geschäftszweig und ein Standbein für die organisierte Kriminalität ein Stück weit. Ja.
Warum sitzen die gerade in diesen Ländern? Warum ist das jetzt für deutsche Kriminelle nicht so interessant?
Das kann ich Ihnen tatsächlich gar nicht so genau sagen, warum das hier in Deutschland von unseren Gruppierungen, die wir hier so üblicherweise kennen, ich denke da jetzt speziell an Enkeltrick oder solche Dinge, warum die diese Masche für sich nicht nutzen. Es scheint sich einfach speziell in Nigeria sehr stark rumgesprochen zu haben, dass das eine lukrative Einnahmequelle ist. Und die haben es, muss man auch sagen, über die Jahre ein Stück weit perfektioniert und sind da sehr eingespielt, kennen die Verfahrensweise sehr gut und sind da trainiert in dem Bereich.
Jetzt ist Liebe ja ein sehr persönliches Thema und den Betroffenen fällt es oft auch schwer, Sachen zur Anzeige zu bringen. Warum ist das so? Warum tun sich die Leute ja da so schwer und behindern teilweise auch ihre Ermittlungen?
Die Gründe da sind vielfältig. Bei dem Betrugsdelikt ist es so, dass da ganz viel mit sehr starken Gefühlen, wie eben schon erwähnt, da gespielt wird. Vordergründig meistens nach Erkennen des Betrugs sind Gefühle wie Scham und Schuld. Einmal das Gefühl, gedemütigt worden zu sein. mit solchen Emotionen gespielt worden ist und dann auch Schuldgefühle, die dann daraus entstehen, dass man vielleicht Warnsignale überhört hat und ignoriert hat in dem Fall. Dazu haben wir dieses Feld der sozialen Stigmatisierung noch dazu. Was könnte das Umfeld denken? Wie reagieren die darauf? Nehmen die mich vielleicht als naiv oder gutgläubig wahr? Solche Gedanken, die da erstmal vordergründig sind. Das Weitere ist, die da absolut nicht zu unterschätzen ist, ist diese emotionale Bindung zum Täter, die da genutzt wird. Es wird geplant darauf hingewirkt, dass eben genau diese emotionale Abhängigkeit zwischen Täter und Opfer installiert wird. Und es ist in nicht seltenen Fällen so, dass trotz Aufdeckung, dass es ein Betrug ist, diese emotionale Bindung zum Täter weiterhin bestehen bleibt. Das liegt einfach daran, dass die Täter genau da ansetzen, bei den Emotionen, die da in dem Moment gebraucht werden. Das heißt, Bedürfnis nach einem liebevollen Gegenüber, jemand, der einen nimmt, wie man ist, endlich mal das Gefühl, nicht mehr einsam zu sein und da einfach ein Gegenüber zu haben, dem man alles erzählen kann. Und genau da werden dann diese Gefühle wie Sehnsucht, Bedürfnis nach Nähe ausgenutzt. Das macht es einfach wahnsinnig schwierig. Es startet mit sehr großen Liebesbekundungen auch. Man wünscht sich natürlich dementsprechend dann auch die Pläne, die da gemeinsam gestaltet werden, gemeinsam gemacht werden. Und in manchen Fällen ist es auch so, dass versucht wird, das Opfer auch gezielt vom sozialen Umfeld zu isolieren. Das heißt, dass man versucht, das Opfer so zu isolieren, dass man einfach den Einfluss nochmal erhöhen kann auf das Opfer und diese Abhängigkeit dann nochmal auch verstärkt. Da haben wir insbesondere ein psychologisches Phänomen, was da immer wieder den Tätern zugutekommt. Das ist das Phänomen der kognitiven Dissonanz. Das ist ein Zustand, ein innerer Konflikt, der dann entsteht, wenn zwei widersprüchliche oder unvereinbare Gedanken, Werte oder Einstellungen gleichzeitig funktionieren. Das löst bei Menschen ein sehr unangenehmes Spannungsgefühl aus. Menschen haben immer das Bedürfnis, doch im Einklang mit den Einstellungen zu handeln. Und dann gibt es so einen psychologischen Mechanismus, der dann bewirkt, dass man eben die Warnsignale beispielsweise rationalisiert und dann auch ignoriert im weiteren Fall. Am Beispiel vom Love Scam kann man sich das so vorstellen: Der oder die Betroffene hat starke Gefühle für den vermeintlichen Täter, glaubt fest daran, dass diese Beziehung echt ist. Und die Überzeugung steht dann allerdings im Widerspruch zu den Warnsignalen, den ersten, dass zum Beispiel ständig irgendwelche Geldforderungen kommen, ständig irgendwelche dringlichen Situationen hervorgerufen werden, wo das Opfer dann ganz schnell verantwortungsbewusst reagieren muss, damit es eben dann dem vermeintlichen Partner nicht schlecht geht. Das heißt, wir haben hier zwei Widersprüche, einmal diese Überzeugung und das Gefühl von Verliebtheit, die Hoffnung, dass das tatsächlich echt ist, dass man da seinen Lebenspartner gefunden hat. Und dann im Konträr die Zweifel und auch die Anzeichen, die eindeutig auf einen Betrug hindeuten. Um das dann eben diesen Spannungszustand da auch wieder zu lösen, einfach weil das ein sehr unangenehmes Gefühl auch ist, ist es oft so, dass eben dieser Spannungszustand so reduziert wird, dass Warnhinweise rationalisiert werden, ignoriert werden. Das kann zum Beispiel sein, dass man sich das so gut redet, der Partner, der ist tatsächlich in dieser schwierigen Notlage, der sucht sich das ja auch nicht selber aus, der hat ja doch auch immer Argumente dafür. Dieses Nicht-Sehen, diese nicht-persönlichen Treffen, das ist gerade ein temporärer Zustand, das wird sich ändern, das hat er mir versichert. Auf solche Mechanismen werden da auch zurückgegriffen, die den Tätern in dem Fall auch sehr bewusst sind, wann man die nutzen kann und wie die auch bei den potenziellen Opfern dann auch wirken.
Jetzt hatten Sie ja schon mehrfach mit Opfern dieser Betrugsmaschen zu tun. Wie reagieren die Opfer, wenn man ihnen das ganze Ausmaß dieses Betrugs vorlegt?
In vielen Fällen ist es schon so, dass die Warnsignale da waren und auch diese Warnsignale gesehen worden sind. Aber wie gesagt, dann in dem Fall rationalisiert worden sind, um eben zu dieser Legende zu passen, die aufrechterhalten worden ist. In den seltenen Fällen, wo Opfer sich dann an die Polizei wenden, die Menschen fallen erstmal in ein tiefes Loch, da fällt jemand weg. Das ist natürlich auch eine ganz nahestehende Person. Man wacht mit dieser Person auf, indem man die Nachricht auf dem Display hat oder sonstiges. Das heißt, die fallen erstmal in ein ganz tiefes Loch, sind wahnsinnig schambelastet, schuldbelastet, haben meistens wahnsinnig Probleme auch damit, sich überhaupt ihrem Umfeld zu öffnen. In den meisten Fällen wird da überhaupt gar nicht drüber gesprochen, wenn sie überhaupt mit der Polizei sprechen. Das ist da einfach ein Riesenproblem. Und wenn ich dann in die Beratung mit den Menschen gehe, ist es entweder so, dass die Beratung in den ersten Fällen erstmal abgelehnt wird, weil man einfach über das Geschehene überhaupt gar nicht mehr sprechen möchte. Oder dann im weiteren Verlauf doch die Symptome auch so stark sind, dass man dann nochmal an weitere Hilfsangebote anbinden muss, sei es psychologischer Natur oder weitere Beratungsstellen.
Wenn sich jetzt Opfer tatsächlich an die Polizei wenden, wie laufen dann die Ermittlungen ab? Gibt es da bestimmte Herausforderungen, die jetzt für das Love-Scamming besonders sind?
Ja, also die Ermittlungen gestalten sich tatsächlich sehr, sehr schwierig. In dem Fall, von dem ich ein bisschen berichten kann, ist es konkret so gelaufen, dass wir Geldwäsche-Verdachtsmeldungen erhalten haben. Das ist so ein Mechanismus, wenn sehr, sehr viel Geld über bestimmte Konten läuft, dann melden die Banken eben so einen Geldwäsche-Verdacht. Und diese Geldwäsche-Verdachtsmeldungen haben sich konzentriert auf einen bestimmten Bereich, der hier in unserem Zuständigkeitsbereich liegt. So dass wir sehr schnell Personen hatten und dazugehörig auch einige Konten, die auffällig waren. Und dann hat man eben mehrere Optionen, mehrere Möglichkeiten, wie man so ein Verfahren aufbaut. Da gibt es sicherlich die Möglichkeit, einmal dem Geld zu folgen, in klassischer Hinsicht, in klassischer Art und Weise. Also ich schaue mir die Konten an und verfolge das Geld dann dezidiert und kleinteilig, welchen Weg das nimmt. Und auf der anderen Seite hat man natürlich die Möglichkeit von Opferseiten, wenn sich dann ein Opfer an uns wendet, sich die Chatverläufe anzuschauen, vielleicht auch diesen Chat noch aufrechtzuerhalten und dann IP-Ermittlungen anzustellen. Und ein weiterer wichtigerer Punkt sind natürlich täterorientierte Ermittlungen vor Ort. Das war hier in dem Fall eben diese Gruppierung, die ein großes Geldwäschenetzwerk aufgebaut hat. Ja, und dann versucht man eben zu schauen, wie kriege ich diese Taten in Einklang, was passiert mit dem Geld, wo geht's hin? Und versucht dann die einzelnen Fallakten tatsächlich aufzuarbeiten. Hier konkret in dem Fall waren es 34 Fallakten. Also angefangen bei einer Geldwäsche-Verdachtsmeldung sind wir relativ schnell auf Überweisungen gestoßen, die sehr verdächtig waren, ob des Verwendungszwecks, der da drin stand. Zum Beispiel komm gut in die USA, Dr. Dylan oder solche Dinge. Sodass wir dann darüber relativ genau schauen oder schon feststellen konnten, hier muss es sich wahrscheinlich um einen Betrug handeln.
Um was für Geldmengen reden wir da?
Das war durchaus unterschiedlich. Wir haben sicherlich einige wenige herausragende Fallakten gehabt, wo wir im sechsstelligen Bereich waren am Ende der Ermittlung, im niedrigen sechsstelligen Bereich. Dann würde ich sagen, das Gros dieser einzelnen Fallakten, da lagen wir so bei 20, 30, 40.000 Euro Schaden.
Schon eine ganze Menge Geld.
Sehr, sehr viel Geld auf jeden Fall. Und das hat dann in der Gesamtheit dazu geführt, dass wir festgestellt haben, dass die Täter in einem halben Jahr in etwa 700.000 Euro gewaschen haben über ihre Konten. Das heißt, gewaschen ist immer so plakativ gesagt, sondern eigentlich klassisch weiterverteilt, umverteilt, hin und her überwiesen, über Transferdienstleister nach Nigeria geschafft, an Firmen teilweise bezahlt, die wiederum Sammelrechnungen aus Nigeria erhalten haben. Und so hat man dann gemerkt, dass die Flüsse relativ schnell in Nigeria wieder zusammenlaufen.
Und wie sind Sie dann weiter vorgegangen, als Sie gemerkt haben, da ist was im Argen?
Im Endeffekt ist das eine ziemlich kleinteilige Puzzlearbeit. Man geht auf die ganzen Geschädigten zu, die natürlich hier auch im ganzen Bundesgebiet gesessen haben. Wir hatten auch Geschädigte in Japan beispielsweise, Geschädigte eigentlich über ganz Europa verteilt, die wir natürlich ob unserer Zuständigkeiten, die wir hier haben, gar nicht mit umfassen konnten in unseren Ermittlungen. Das heißt, wir haben uns auf die deutschsprachigen Geschädigten konzentriert und auch auf die deutschen Gegenkonten, von denen das Geld gekommen ist. Und so haben wir dann festgestellt, dass ein Großteil dieser letzten endlichen vielen Fallakten überhaupt gar nicht angezeigt gewesen ist. Also da war gar keine Intention der Opfer da, dass sie in irgendeiner Form, selbst wenn sie gemerkt haben, dass sie betrogen worden sind, mit der Polizei sprechen möchten. Das hat wiederum zur Folge gehabt, dass man sehr, sehr viel mit Geschädigten telefonieren musste, auch zu denen erstmal ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbauen musste als Sachbearbeiter, um dann letzten Endes als Ziel zu verfolgen, überhaupt mal eine Strafanzeige aufzunehmen. Das heißt, Kollegen, die vor Ort sind, Dienststellen, die vor Ort sind, zuständige Dienststellen anzusprechen, zu sagen, fahrt bitte dorthin und nehmt die Strafanzeige auf. Aber auch eine gewisse Bereitschaft überhaupt zu erzielen, dass die Geschädigten, wie wir eben gehört haben, sehr, sehr, sehr schambehaftet überhaupt mit uns darüber sprechen. Wenn man als Außenstehender sich das vergegenwärtigt, was für Summen da bezahlt werden, dann ist das im ersten Anschein schwer nachzuvollziehen und das treibt die Opfer ja auch um. Ne? Die sagen, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht guten Gewissens hier erzählen, was ich da getan habe. Ganz häufig begegnet einem da aber auch ein Stück weit Unverständnis für die polizeilichen Maßnahmen, Ablehnung gegenüber der Polizei, sodass das einen ganz großen Part dieser Ermittlungen ausgemacht hat. Zum anderen haben wir natürlich täterorientiert gegen diese Gruppierung ermittelt, konnten dann auch über verdeckte Ermittlungen feststellen, dass die im Kontakt zueinander stehen, sich auch über diese Geschäfte austauschen, also über diese Gelder, die da reinkommen. Und die Gelder werden auf Provisionsbasis über einen Finanzdienstleister in London in Naira umgewandelt, also in die nigerianische Währung. So dass am Ende man feststellen konnte, dass eigentlich das gesamte Geld bis auf diese Provisionen, die die Täter bekommen haben, die hier bei uns gesessen haben, nach Nigeria geflossen ist. Und ein Hintermann, der ja, in den Vereinigten Arabischen Emiraten saß, hat dabei eine ganz entscheidende Rolle in dieser Bereitstellung des Geldwäschenetzwerks gespielt. Und auch wichtig zu sagen ist, unsere Finanzagenten, die hier gesessen haben, haben natürlich auch nur teilweise Gelder bekommen aus anderen Bundesländern, also wieder von anderen Geschädigten, die gar nicht in unserem Zuständigkeitsbereich wohnen. Und dadurch ist es im Prinzip eine ganz kleinteilige Puzzlearbeit gewesen.
Und wie viele Betrüger konnten Sie dann tatsächlich dingfest machen?
Ja, das ist tatsächlich die entscheidende Frage. Auch eine rechtliche Frage ist, in wie sehr leisten Geldwäscher, die bei uns hier sitzen und die überhaupt diese ganze Finanzstruktur zur Verfügung stellen, inwieweit kann ich denen den gewerbs- und bandmäßigen Betrug anlasten, ne? In Form von einer Beihilfe beispielsweise, weil die ja doch einen sehr, sehr entscheidenden Tatbeitrag liefern, weil ich das Geld sonst gar nicht nach Nigeria kriegen würde. Die eigentlichen Schreiber, die also mit unseren Opfern in Kontakt treten, die sitzen in aller Regel in Nigeria selbst. In Lagos, Abuja, das sind so die Städte, wo man über IP-Ermittlungen auch feststellen kann, dass die Verbindung von da aus stattgefunden hat. Und es stellt sich für die Justiz sehr, sehr schwierig dar, über Rechtshilfe Ermittlungen in Nigeria durchzuführen. Scheint mir zumindest fast unmöglich.
Das heißt, man kommt dann an die Urheber, also an die tatsächlich Schreibenden, gar nicht so richtig ran.
Solange sie nicht hier konkret bei uns im Bereich sitzen oder ich sage mal im Großraum Europa, gestaltet sich das schwierig. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, ich will das nicht komplett ausschließen, aber es ist sehr, sehr schwierig, an die eigentlichen Schreiber ranzukommen, ja.
Aber von den Geldwäschern konnten dann trotzdem welche verurteilt werden?
Ja, genau. Unsere Geldwäscher sind verurteilt worden. Man konnte ihnen auch nachweisen, dass sie mit den Hinterleuten in den Vereinigten Arabischen Emiraten Chats gehalten haben, also über Handy ganz normal kommuniziert haben und dass sie auch darum wussten, aus welchen Quellen diese Gelder stammen. Also reden wir hier auch von bandenmäßiger, gewerbsmäßiger Geldwäsche. Und ja, wie eben schon angerissen, schwierig wird es dann, wenn man das Ganze zusätzlich an die Betrugstat anlasten möchte.
Wenn denn jetzt Täter tatsächlich verurteilt werden, jetzt hier bei uns in Deutschland, gibt es denn dann die Möglichkeit, an sein Geld wieder ranzukommen als Opfer? Bekommt man da irgendwas zurück?
Also vielleicht kann ich konkret von meinem Verfahren berichten. Mitte 2023 ist die Tätergruppierung verurteilt worden. Da kamen niedrige Haftstrafen raus, teilweise Bewährungsstrafen. Und bei dem eben angesprochenen Betrag, ungefähr 700.000 wurden transferiert. Davon konnten wir aber nur letzten Endes 300.000 in die Verurteilung mit einfließen lassen an wirklicher Schadenssumme. Dann gibt es danach die sogenannte Wertersatzeinziehung. Die wird mit dem Urteil angeordnet. Dann kann der Richter eben sagen, das Geld, was übrig ist, was im Verfahren vielleicht eingezogen worden ist oder was noch sichergestellt worden ist, wird anteilig allen Opfern, die hier am Verfahren beteiligt gewesen sind, den Geschädigten wieder zurückgezahlt. In dem Fall hier konkret war das unmöglich, weil unsere Gruppierung das Geld über den gleichen Transferdienstleister, wo im Prinzip die Gelder transferiert worden sind aus dem Roman-Scam, sind die eigenen Provisionen auch alle nach Nigeria geflossen, sodass es für uns unmöglich war, an diese Gelder dran zu gelangen. Das ist ja generell in der modernen Finanzwelt sehr, sehr schwierig, heute reden wir über Echtzeitüberweisung, ne? Über sekundenschnelle Überweisung, wo ich große Transaktionen durchführen kann und dann sind die Gelder fast im Sekundenbruchteil einfach weg. Und das macht es natürlich für unser Klientel auch sehr, sehr leicht.
Und bemerken Sie da zumindest in der Region Trier irgendeine Art Entwicklung? Wird das schlimmer oder besser mit dem Love-Scamming? Also es gibt ja zahlreiche Betrugsmaschen.
Also das ist, glaube ich, pauschal sehr, sehr schwer zu sagen. Ich denke, das ist ein absolut totgeschwiegenes Dunkelfeldphänomen, dass man wirklich nur durch sehr dezidierte Ermittlungen und durch sehr zielgerichtete Maßnahmen aus dem Dunkelfeld rausholen kann. Und da muss man da eben auch mit sehr viel Fingerspitzengefühl dran gehen. Das ist zeitintensiv. Das kostet auch uns viel Zeit, viele personelle Ressourcen. Das macht es den Täter auf der anderen Seite halt auch viel, viel einfacher. Ne? Weil man muss auch sagen, in dem, was wir so aus der Ermittlersicht mitbekommen haben, waren die Täter sich sehr, sehr sicher, dass keine Geschädigte zur Polizei geht. Also die waren sehr, sehr erschrocken, als die Polizei auf den Plan getreten ist. Die waren sich ihrer Sache sehr, sehr sicher, haben gesagt, ja, Polizei wird da nicht auf den Plan treten, ganz sicher nicht.
Weil da einfach sehr viel manipuliert und gegaslightet wird.
Ganz genau, richtig.
Damit es jetzt erst gar nicht zu so einem Fall oder zu solchen Fällen kommt, haben Sie irgendwelche Tipps, wie man sich am besten im Internet verhalten, beziehungsweise wann man denn da hellhörig werden sollte, wenn man jetzt Leute über Social Media zum Beispiel kennenlernt? Gibt es da bestimmte Red Flags, wie es ja heutzutage heißt, auf die man da achten sollte?
Ja, da gibt es schon einiges, worauf man achten könnte oder auch hellhörig werden sollte, wenn man dem begegnet im Internet. Immer gut ist ein gesundes Misstrauen bei der Partnersuche im Internet, sei es über Facebook, Skype oder jegliche Plattform. Immer wenn man das Gegenüber nicht direkt vor sich hat, sollte immer ein gesundes Misstrauen auf jeden Fall bestehen. Gerade dann, wie vom Kollegen gerade schon kurz angeschnitten, wenn mit Bildern gelockt werden, die sehr attraktiv sind. Bei weiblichen Scammern ist es oft so, dass auch mit leicht bekleideten Bildern auch mal gelockt wird. Oder bei Männern, wie gesagt, häufig in Uniform oder in Berufen, die einfach eine gewisse Anerkennung mit beibringen. Da sollte man schon mal hellhörig werden. Dann im weiteren Verlauf der Inhalt der Nachrichten. Das ist eigentlich da das Wichtigste. Es geht fast immer ganz schnell um ganz große Gefühle wie Liebe, Vertrauen, große Liebesbekundungen, und die starten auch schon ziemlich früh in den meisten Fällen. Da wird schnell und stark ein Aufbau von emotionaler Nähe hervorgeführt, und es gibt ganz oft ganz viele Nachfragen auch zum Opfer. Es ist ein wahnsinniges Interesse an der Person. Es geht um Partner, vielleicht ehemalige Partner, Hobbys, gegebenenfalls Kinder. Das heißt, es wird auch wirklich versucht, eine sehr enge emotionale Abhängigkeit da zu bilden. Teilweise ist auch das Thema so der Glaube an Gott, Schmieden von Hochzeitsplänen, auch solche Dinge. Da sollte man einfach ein bisschen hellhörig sein. Und spätestens dann, wenn es nie zu einem persönlichen Treffen kommt. Wenn immer wieder irgendwelche Dinge passieren, warum persönliche Treffen nicht stattfinden können, spätestens dann sollte man nochmal überprüfen, ob diese Person tatsächlich die Person ist, als die sich ausgibt. Und ja, im Endeffekt das größte Warnsignal ist immer dann, wenn auch finanzielle Forderungen gestellt werden. Das muss nicht immer sofort das Geld sein, dass es Probleme gibt, weswegen Geld dann finanziert oder überwiesen werden soll. Das kann auch sein, dass man vielleicht mal ein Päckchen oder einen Brief versenden soll für den vermeintlichen Partner oder vielleicht ein gemeinsames Konto eröffnen soll. Oder auch, dass Ausweisdokumente übersendet werden. Das heißt, dass mal nach einem Personalausweis gefragt wird oder nach weiteren Dokumenten. Spätestens dann sollte man da hellhörig werden. Dazu kommt auch noch, immer wenn das mit dabei ist, die Präsenz von übermäßigen Tragödien. Das heißt, beim vermeintlichen Partner passiert ständig irgendwas, irgendwelche dramatischen Notlagen, wo dann nur das Opfer in der Lage wäre, in dem Moment da den vermeintlichen Partner rauszuholen. Da wird eine gewisse Drucksituation extra hervorgerufen, damit eben die Menschen dann auch sich da verantwortlich fühlen, den vermeintlichen Partner da auch aus der Misere rauszuholen.
Das kann ich vielleicht an der Stelle noch ein bisschen ausschmücken mit Praxisbeispielen. Ganz oft ist uns aufgefallen, medizinische Notlagen. Also der Scammer täuscht einfach vor, im Krankenhaus zu liegen, beziehungsweise schaltet sich ein dritter Arzt ein, ein angeblicher, der sagt, ihr Geliebter oder ihre Geliebte befindet sich hier im lebensbedrohlichen Zustand und wir können nur operieren, wenn jetzt sofort eine Überweisung erfolgt. Und dann reden wir ganz schnell von 10, 20, 30.000 Euro, die da sofort überwiesen werden, ne? Wo die Opfer auch dann gar nicht lange zögern, die sagen, ja okay, mache ich, wo soll ich hinüberweisen? Und auch wichtig ist vielleicht an der Stelle nochmal zu sagen, wenn die Täter registrieren, dass bei den Opfern nicht mehr so viel Geld vorhanden ist, dann werden die sehr, sehr schnell auch ins Geldwäschenetzwerk mit eingebunden. Das heißt, die Opfer werden dann gebeten, noch weitere Konten zu eröffnen und Überweisungen, also eingehende Geldbeträge, die dann wiederum von anderen Geschädigten stammen, die dann weiter zu transferieren. Und auch das ist eigentlich das Perfide an der Masche.
Macht man sich als Opfer dann auch strafbar, wenn man dann in dem Fall sowas macht?
Das ist tatsächlich leichtfertige Geldwäsche, könnte man im ersten Anschein vermuten. Ich meine, die rechtliche Bewertung obliegt immer noch der Staatsanwaltschaft, aber ja, ist die Frage, inwiefern das überhaupt vorwerfbar ist, wenn man sich in so einem emotionalen Ausnahmezustand befindet. Also da sieht das Recht auch Möglichkeiten vor, mit dieser Thematik dann entsprechend umzugehen.
Wenn einem jetzt sowas auffällt im Internet, dass jemand vielleicht ein Fake-Profil haben könnte, dass da so Red Flags sind, dass da so Auffälligkeiten sind, sollte man das dann direkt auch schon der Polizei melden, auch wenn man jetzt selbst zum Beispiel noch nichts überwiesen hat?
Also definitiv, je nachdem, was geschrieben worden ist und wie der Nachrichtenverlauf stattgefunden hat und es ist eventuell sogar schon zu einer Geldforderung gekommen, dann sollte man auch da bei uns eine Anzeige erstatten. Zum einen schärft das bei uns ganz klar den Blick auf das Phänomen. Also wir können dann viel dezidierter sagen, okay, es ist tatsächlich ein Problem, in dieser Menge findet es statt. Und zum anderen können wir dadurch ganz klar Ermittlungen anstoßen in erster Linie, ne? Also schauen, IP-Ermittlungen, wir können aber auch einfach mal gucken, wie verändert sich die Masche, können wir was über das Phänomen lernen. Das ist für uns auch immer gut, dass wir am Puls der Zeit sind, ein Stück weit. Ja, und können auch da, wenn eventuell sogar schon Konten angegeben worden sind, wiederum weitere Ermittlungen anstellen. Ne? Also würde ich jedem zu raten, ja.
Und wenn es so ist, dass der Verdacht im Raum steht, das heißt, man ist sich noch nicht so ganz sicher, hat aber schon die ersten Warnsignale, ist immer gut, die erstmal ernst zu nehmen und dann im weiteren Verlauf erstmal auf gar keine Forderungen einzugehen. Wenn man jetzt nicht den ersten Weg direkt zur Polizei wählt, trotzdem überhaupt keine Forderungen eingehen, insbesondere, wie gesagt, in dem Fall, wenn man die Person noch nie persönlich getroffen hat. Es gibt auch so ein paar Möglichkeiten, wie man das selber auch für sich überprüfen kann. Nicht in 100% der Fälle, aber es gibt schon mal eine kleine Orientierung. Und zwar kann man beispielsweise einfach mal in einer gängigen Suchmaschine den Namen des vermeintlichen neuen Partners mit dem Zusatz Scam oder Scammer eingeben. Es gibt schon viele Foren, die sich zur Aufgabe gemacht haben, da auch potenzielle Scammer einzutragen und gegebenenfalls dann auch mit dem Username wiederzufinden sind. Eine andere Möglichkeit ist, wenn Bilder vorhanden sind auch von dem vermeintlichen Partner, gibt es die Möglichkeit der umgekehrten Bildersuche. Dann kann man einfach mal das Bild durch eine Suchmaschine laufen lassen und in vielen Fällen taucht dann auf, dass das Bild nicht zugehörig zu der Person ist. In einem Fall hatten wir ein niederländisches Model, was in Deutschland nicht bekannt war, aber natürlich mit sehr viel Bildmaterial im Internet präsent war, was in dem Fall dann sehr gut für den Scam genutzt werden konnte. Das heißt, das sind so ein paar Mechanismen, die man auch selber für sich mal überprüfen kann. Selbst wenn auch diese beiden Maßnahmen nicht eindeutig den Scammer identifizieren, spätestens dann trotzdem bitte den Weg zur Polizei suchen, Anzeige erstatten, einfach um da sicher zu gehen.
Frau Effenberger, Herr Tatar, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und uns etwas zum Thema Love Scamming erzählt haben.
Sehr gerne.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke für die Einladung, genau.
Mehr zum Thema Love Scamming und anderen Verbrechen in der Region Trier findet ihr übrigens auch auf volksfreund.de/spurensuche. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.